Könnt ihr mal die Predigt beginnen mit der Frage, na, die Fastenvorsätze schon eine Seite gestellt und aufgegeben oder noch gar nicht gefasst? Na, dann wird's Zeit. Dazu möchte ich gerne ermutigen. Ich persönlich denke, dass Fasten ein Grundvollzug unseres Lebens ist. Und wir sind nicht als Katholiken und schon gar nicht als Christinnen und Christen diejenigen, die das Fasten erfunden haben, sondern Fasten gibt es seit über Jahrtausenden in allen Kulturen und allen Religionen. Ich möchte, dass wir heute einmal ganz bewusst hinschauen auf christliches Fasten. Was heißt das denn? Das heißt nicht, dass ich möglichst schnell abnehme, wenn ich anfange zu fasten. Das heißt auch nicht, dass ich mir das Blödeste und Unattraktiveste aussuche, um darauf zu verzichten, sondern Fasten in Jesu Sinn hat zunächst erst einmal mit Umkehr zu tun. Und ich biete gleich im Anschluss an den Gottesdienst an, dass diejenigen, die das Aschenkreuz am Aschermittwoch noch nicht erhalten haben, dass sie nach vorne kommen und sich dieses Kreuzzeichen auf die Stirn mit Asche zeichnen lassen. Und dieser Satz heißt dann, kehre um und glaube an das Evangelium. Vier Schritte, die wir in Bezug auf das christliche Fasten sehen können und die wollen wir uns einmal anschauen, wenn es wirklich um echtes und gutes Fasten geht. Und dann merken wir schnell, es hat mit meinem Leben zu tun und mit allen möglichen Bereichen. Der erste Schritt der Umkehr oder des Fastens ist, die Situation so anschauen, wie sie ist. Und zwar die Situation meines Lebens oder einer Ebene meines Lebens so anzuschauen, wie sie ist. Und da kann es sein, dass ich eine Außensicht brauche, dass mir jemand zeigt, wie ich bin. Ganz häufig zeigen ja die Menschen um uns drumherum, wie wir sind, wenn wir uns reiben, wenn wir Auseinandersetzungen haben. Wenn wir uns dann hinsetzen und darüber nachdenken, habe auch immer ich meinen Anteil. Es ist nicht immer nur der andere, der doof ist und schuld ist. Warum brauchen wir eine Außensicht? Weil ich manche Dinge nicht wahrhaben will, diese verdränge, weil sie zu schmerzlich sind oder auch Scham in mir wachrufen, weil sie zu emotional sind aufgrund von Verletzungen oder Ängsten oder weil es um Sicherheiten geht, die mir dann plötzlich verloren gehen. Oder schlicht und einfach, weil sie mein fehlendes Selbstbewusstsein weiter untergraben. Wir erscheinen ja oft als Persönlichkeiten. Und die Frage ist, ist das meine wirkliche Persönlichkeit oder spiele ich das jetzt gerade vor? Ist das eine Maske, die ich aufsetze? Ist das etwas, was ich nur vorgaukle oder vorspiele, vielleicht auch um meine Ruhe zu haben und nicht weiter ins Gespräch gehen zu müssen? Also der erste Schritt der Umkehr ist, sich so anzuschauen, wie ich bin und nicht anders und nicht beschönigen. Ich habe einen Arbeitstitel für diesen ersten Schritt, nennen wir es mal Seelenarbeit. Und zwar ist dieser Arbeitsbegriff dann Analyse, alle analysieren mich selber und dann kommt die Trauerarbeit dazu, weil ich eben nicht so bin, wie ich gerne wäre. Weil ich meine Macken und meine Kanten habe, ja, ich wäre auch gerne der tolle Held, ich wäre auch gerne der Superpastor, der auch jetzt noch die Stelle, die uns mit 100% wieder weggebrochen ist, ganz cool auffängt, sich über nichts aufregt und allen Menschen gleich gerecht wird, wäre ich auch gerne. Und ich merke, geht nicht. Da verfange ich mich dann auch zwischendurch in meinen Schwächen. Da werde ich sauer an Punkten, an denen ich es gar nicht müsste. Da kommen Dinge in mir hoch, die muss ich dann anschauen. Also das erste ist Analyse und Trauerarbeit, weil mich das auch traurig macht. Wenn ich hinschaue, dann ist das nicht schön. Und dann gilt es auch zu betrauern, weil ich doch gerne anders wäre. Das zweite ist, die Situation so anzunehmen, denn sie gehört zu mir selbst. Selbst wenn ich es nicht will. Aber dann ist es ein davor weglaufen. Also, ich bin das, auch mit meinen Schwächen, mit meinen Unzulänglichkeiten. Annehmen heißt, das habe ich am Freitag gehört, das Wort, ich muss mich nicht besser machen, als ich bin, aber ich kann mich auf den Weg machen, um besser zu werden. Ich muss mich nicht besser machen, als ich bin. Also, ich muss eigentlich nichts vorspielen, aber ich möchte natürlich wachsen. Ich kann daran arbeiten, dass ich besser werde. Das ist der zweite Punkt der Seelenarbeit, die ich mal nennen würde, Annahme oder mein Ja, mein ganzes Ja zu mir und immer noch Trauerarbeit. Weil auch da merke ich, das ist nicht so einfach. Und wenn ich Menschen frage, liebst du dich zu 100%? Ich habe bis jetzt noch kaum jemanden erlebt, der gesagt hat, ja, volle Pulle. Nee, wir merken da sind immer wieder Aspekte, boah, die fallen mir schwer, mich da zu lieben, mich da anzunehmen. Aber das zu wissen. Und dann kommt der dritte Schritt mit der Umkehr, die Jesus sagt. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Oder eine etwas modernere Übersetzung, kehrt um und denkt neu. Kehrt um und denkt neu. Denn der alte Weg, der führt ins Aus, in weitere Unfreiheit, weiter von mir selbst weg, tiefer in eine größere Fehlwahrnehmung meiner selbst und der Außenwelt. Wir können das zurzeit sehr schön in der Politik beobachten. Wir haben da oben Menschen sitzen, zum Teil, die haben, glaube ich, eine absolute gestörte Eigenwahrnehmung. Und auch eine Wahrnehmung von den Dingen, wie sie sind, da kann ich nur den Kopf schütteln. Aber dann haben die ersten Schritte gefehlt, mich realistisch anzuschauen, mit meinen Schwächen mich anzunehmen. Nein, stattdessen muss ich irgendetwas sein, mich groß machen, auf Kosten von anderen, auch auf Kosten meiner eigenen Persönlichkeit. Ich kann nämlich da nicht wachsen und ich schade mir umso mehr. In diese Umkehr hinein gehören zwei Dinge. Zum einen der Wille zur Entscheidung, dass ich das auch will. Es nützt ja nichts, wenn ihr sagt oder sie sagen, okay, ich fange an mit dem Fasten, gucken wir mal, und dann lebe ich so hin und nach 2 Wochen, ja, hat nicht so funktioniert. War ja schon immer so in meinem Leben. Es muss eine Entscheidung her. Eine Entscheidung, die ich treffe und vorher der Wille dazu. Also, was heißt das, sich vom Alten wegwenden, einen neuen Weg suchen und den Alten zurücklassen? Und den alten Weg zurücklassen, das ist ja nicht so einfach. Ach, ich wäre doch lieber gerne auf der Couch. Ich hätte doch lieber die Dinge, die mir so angenehm sind. Oh, muss ich mich jetzt wirklich bewegen? Muss ich was tun? Ich glaube, wir sind alle in dieser Richtung faul und bequem. Ich sage mal nicht faul, ich sage mal bequem, klingt besser, klingt netter. Könnte wahrscheinlich eher mit umgehen. Also, was heißt dieser Schritt? Der Wille zur Entscheidung ist, dass ich eine Perspektive habe und immer noch sind wir bei der Trauerarbeit. Weil auch das heißt, trauern, etwas zurückzulassen, an der Seite zu lassen, dass ich auf einen anderen Weg schaue und denke, ja, und der tut mir nicht gut, den muss ich einfach lassen. Auch wenn ich ihn bis jetzt mal gegangen bin und merke, er tut mir nicht gut, aber er war doch einfach, er war so bequem und angenehm. Und dann natürlich eine Entscheidung treffen, das ist in dieser Umkehr gehört mit dazu und es ist zunächst erstmal eine Entscheidung, die aus dem Verstand heraus getroffen wird. Mein Gefühl tuckert immer hinterher, das geht nicht so schnell. Deswegen ist Glaube nicht in erster Linie eine Gefühlssache, sondern es ist die des Verstandes. Also eine Entscheidung zu treffen, weil wir noch nicht sofort da sind, wo wir sein wollen. Und deswegen klug und weise, diese Entscheidung zu treffen. Und was heißt das? In der Seelenarbeit ist das bezogen, ist die Neuausrichtung und dann wird es schon etwas weniger Trauerarbeit. Die brauche ich dann so langsam nicht mehr. Da ist dann ein Stückchen Bewältigung. Der vierte Schritt, Unterstützung suchen. Also sehen, annehmen, umkehren mit Entscheidung und dann als viertes Unterstützung suchen, sonst wird es mir nicht gelingen, vom Sofa runterzukommen. Werde ich nicht schaffen. Weil der Weg wird nicht auf neue Pfade führen, wenn ich mir keine Unterstützung suche. Und da brauche ich Menschen. Vielleicht brauche ich am Anfang die Menschen, die mir den Spiegel zeigen und sagen, Bönsmann, so bist du. So erlebe ich dich gerade. Liebevoll bitte, ja? Vielleicht brauche ich das nicht. Vielleicht habe ich das gelernt. Bin ein guter, selbstreflektierter Mensch. Bei den Politikern hat man den Eindruck, die sind es nicht. Die brauchen das. Vielleicht brauche ich was anderes. Aber dann mit die Unterstützung suchen. Menschen, die mich tragen, liebevoll. Und ich benötige dringend neue Gewohnheiten. Es bringt doch nichts, wenn ich abends um 10 Uhr der Versuchung unterliege, am Kühlschrank nicht vorbeigehen zu können, wenn ich dann nicht die Küche abschließe ab 8 Uhr. Dann ist die zu, weil sonst funktioniert das nicht mit dem Kühlschrank. Dann renne ich vorbei und denke, oh, will doch lieber dahin. Nein, dann muss ich mir eine andere Gewohnheit suchen. Dann mache ich gewisse Dinge nicht mehr. Ja? Wer mit seinen medialen Geräten nicht zurechtkommt, gut, dann müssen sie eben halt irgendwo ab 10 Uhr oder ab 8 Uhr oder wann immer da eingeschlossen sein. Oder in der Familie eine Gewohnheit kann man ja auch zusammen machen. Ne? Tragen Leute beim Essen, bleiben die aus dem Esszimmer oder aus der Küche draußen. Wenn sie nicht drin sind, kann ich sie auch nicht nutzen. Ja, ablegen. Fällt Mama schwer, fällt Papa schwer, fällt dir schwer. Ja, ist okay. Darf uns schwerfallen. Dann erlebt ihr plötzlich mal, was die anderen zu sagen haben. Also, ich brauche Menschen, die mich tragen, ich benötige dringend neue Gewohnheiten und ich kann und muss Ziele formulieren und in den Blick nehmen, die ich aber auch immer wieder überprüfe. Wie ich vorhin schon gesagt habe, was nützt es mir, wenn ich 2 Wochen so hinschlittere und denke, oh ja, aber wir überprüfen es nicht. Wir haben das jetzt festgestellt im Team, dass wir zwar ein Protokoll haben, aber wir haben an der Seite ganz häufig vergessen, den Namen zu setzen. Und bis wann? Nachher gucken wir da drauf und denken, oh, wir wollten es noch machen. Und bis wann? Warum ist es nicht geschehen? Ja, was wir da versäumt haben, müsst ihr auch tun, müssen wir immer wieder tun, zu gucken. Und dann ist das Allerwichtigste, Erfolge feiern. Sie zu feiern. Deswegen ist Seelenarbeit hier, sich die Motivation anzuschauen, also es ist Motivation, darauf zu schauen, indem ich andere mit hineinnehme oder mir gewisse Trittleitern oder Hilfen und Stützen baue und die Erfolge feiere, kleine. Wenn ich das erste Mal am Kühlschrank vorbeigefahren bin, ja, nicht über den Kühlschrank, sondern irgendwas anderes Nettes machen. Ja? Oder am nächsten Morgen dann, weiß ich ja nicht. Das weiß jeder selber. Also, warum sage ich das so, dass es ein Lebensvollzug ist? Weil es auf ganz viele Bereiche runterzubrechen ist. Und ich möchte einen Bereich heute Morgen uns zumuten, weil ich da drin hänge, gefühlsmäßig und auch verstandesmäßig. Das ist das Immobilienkonzept, was jetzt auf uns zukommt. Und natürlich stimmt es nicht, dass wir es schon fertig haben, wie es in den Medien ist, sondern am Dienstagabend um 19 Uhr sitzen wir hier mit allen möglichen Leuten und fangen an. Wir haben schon mal so ein bisschen das Treffen vorbereitet. Es ist ein Auftakt, passiert jetzt nicht Großartiges. Ich möchte ein Beispiel nehmen. Es gibt eklatante Veränderungen in Bezug auf unsere Beerdigungskultur. Friedhöfe verwandeln sich. Ja, sie werden zunächst erstmal viel kleiner. Das ist so. Wir gucken, dass wir auch bei uns, dass wir Flächen haben, die eben halt lange Zeit nicht belegt sind, die wir dann schließen können, woraus wir eine Wiese machen. Das hat ja Gründe. Nicht alle Menschen suchen einen Ort, an den sie regelmäßig gehen können. Das Grab meines Vaters ist 160 Kilometer weg. Ich weiß gar nicht genau, wann ich das letzte Mal war. Es wird gepflegt. Aber ich brauche es auch nicht so notwendig. Aber es gibt Menschen, die brauchen das. Beim Spaziergang über den Friedhof begegnen mit jedem Tag eine Frau und wir reden oder wir winken. Ja, die ihren Mann verloren hat vor einem Jahr und die das braucht. Das ist gut, aber es brauchen nicht alle. Was sind die Gründe? Fragen sind die Finanzen und viel kleinere Fläche. Spielt eine große Rolle, die größere Bereitschaft wegzuziehen, sich irgendwo anders niederzulassen, spielt eine Rolle. Es gibt Kirchenvorsteher und Vorsteherinnen, die vor 20 Jahren noch die Stirn gerunzelt haben und gesagt, oh, wie kann man dieses Grab, warum macht bei der Familie niemand was? Das geht doch gar nicht. Ja, ist niemand mehr hier. Heute sind ihre eigenen Kinder überall in Berlin und in München und sonst wo. Die pflegen die Gräber auch nicht, worüber sie sich moniert haben vor 20 Jahren. Das ist normal. Und es gibt Menschen, die wollen im Wald oder im Meer beigesetzt werden. Das ist so. Ich habe im Freundeskreis genügend Leute. Und dennoch braucht es eine gute Trauerkultur in unserem Leben. Wir brauchen das als Menschen. Und wir spüren, wenn wir unsere Trauer nicht ordentlich bewältigt haben. Die wandert uns immer hinterher. Deswegen brauchen wir das. Aber ob man dazu einen Friedhof braucht, wir haben eine wunderbare Trauerkultur und wir sollten sie auch nicht verlieren. Aber auch da gibt es ganz neue Ansätze. Und so geht es auch mit unseren kirchlichen Gebäuden. Sie sind inzwischen viel zu groß, in einer Zeit gebaut, die noch auf Energie nicht so stark achten musste, aus einer Ölkrise, es war eine kurze Phase, und die eigentlich nicht darüber nachgedacht hat, dass man solchen Raum ja auch in ganz anderen Bereichen nutzen sollte und müsste. Ja, weil man so großen Kirchenraum kann ja nicht sein, dass man den nur einmal in der Woche nutzt. Warum? Wir sind von Paderborn beauftragt, 30% unserer betriebsnotwendigen Gemeindeimmobilien abzugeben. Und zwar gehören dazu Kirchen, Gemeindehäuser und Pfarrbüros. 30%. Das mag so sein, als wenn das von oben oktroyiert ist, aber das macht Sinn. Ja, wir haben gar nicht mehr diese Kapazitäten, diese 7 Gebäude, die wir haben, zu bespielen, also an Kirchen alleine nur. Und da hängt ja noch einiges dran. Also, wir beginnen einen Prozess, der mit beginnt, die Situation, so jetzt kommen wir wieder zu unserer Umkehr, die Situation realistisch zu betrachten. Realistisch. Da dürfen natürlich auch die Emotionen mit dabei sein, aber es muss ja Auswirkungen haben, wenn Menschen aus der Kirche austreten. wenn kaum Taufen stattfinden und wenn das Leben für viele Menschen in den Gemeinden nicht attraktiv ist. Das muss sich auch irgendwo auswirken, kann ja nicht so weitergehen. Ich habe gestern in der Sakristei mit einem noch länger gesprochen, wir sind fast zu spät zur Messe gekommen. Gut, wenn der Pastor zu spät kommt, ist nicht ganz so schlimm. Aber wir haben da gesprochen und habe ich gesagt, eigentlich sind unsere Austritte, das ist natürlich immer so ein Batzen. Und inzwischen kann ja in die Runde gucken, ne, sind auch Kinder von euch dabei, ich möchte sagen. Ja, manchmal wisst das nicht. Es tut schon weh, ist nicht ganz so viel. Aber viel schwieriger ist, wir haben eine hohe Beerdigungszahl und fast kaum Taufen. Also kann gar nicht gut gehen in dieser Richtung, ohne dass wir kleiner werden. Das bedeutet, wir müssen etwas tun. Sind wir schuld daran? Ja und nein. Ich denke mal, für den Bereich des Missbrauchs, der da über uns rübergeschwappt ist, kann ich jetzt nicht so persönlich und viele von uns auch nicht viel dafür. Ja, trotzdem müssen wir da durch, müssen da dran, müssen uns darauf einstellen, müssen gucken, dass wir das bewältigen. Die Skandale sind natürlich etwas, die es uns schwer machen. Aber ja, wir haben auch Schuld. Es gibt Bereiche, wo wir gegenüber Fremden überhaupt nicht freundlich sind, in unserer Bubble leben und sagen, das reicht der Pastor, wenn wir in unserer Gruppe sind, mehr brauchen wir nicht. Und wenn wir nur 10 am Sonntag sind, vollkommen wurscht. Freundlich sein zu denen? Nee, was wollen die Fremden bei uns? Die kommen von irgendwoher. Und noch schlimmer, ich habe einen Bruder, der hier wohnt, und habe das immer wieder zwischendurch mitbekommen, wie Familien behandelt werden im Gottesdienst und auch in anderen Bereichen. Also, natürlich haben wir auch wir Schuld. Sind wir nicht attraktiv. Müssen mit dieser Schuld leben. Aber das muss ich immer in meinem Leben, wenn ich das genau anschaue, damit leben. Es gäbe noch so viele Punkte aufzuzählen. Doch der erste Schritt ist anschauen und annehmen. Und manchmal helfen Zahlen. Und diese Zahl hat mich schon ein wenig die hat mich sehr nachdenklich gemacht. In der Pfarrei St. Clara mit ihren vielen Kirchen gab es 2005, das ist ein Jahr bevor ich angefangen habe, einen Gottesdienstbesuch von 1600 Menschen am Wochenende. 1600. Schätzt mal, wie viele es heute noch sind. Dann können wir uns glücklich schätzen. 350. Das sind 3%, ich möchte es mal sagen. Also, ist nicht viel. Also jetzt in Bezug auf unsere noch Gemeindemitglieder. Also es geht darum, die Gemeinde und die Kirche in die Zukunft zu führen, aber natürlich gehört die Trauerarbeit dazu, denn das gehört zu jedem Umkehrprozess und das gehört auch zu jedem Sterben und Loslassen. Und dazu gehören natürlich Enttäuschung, Wut, Ohnmacht und Schmerz, gehört dazu. Werden wir sicherlich in unseren Veranstaltungen miterleben. Kann gar nicht anders sein. Doch Jesus gibt uns einen starken Auftrag, weil sonst sind wir nicht anders, als das, was wir gerade in der Politik erleben, die Großen. Spaltung. Warum spalten die denn? Warum ist da ein Politiker in der EU, der sagt, nö, Ukraine-Hilfe, nö. Warum macht er das? Um sein Land zu schützen? Nö. Es geht um ihn, nur um ihn. Und der Egoismus ist das, was echt schlimm ist. Aber auch bei uns Christinnen und Christen. Wir brauchen nicht auf den ungarischen Präsidenten zu zeigen. Gehen immer 3 Finger zurück. Und Jesus gibt uns einen Auftrag und Leute, deswegen habe ich davon gerade gesprochen, das ist Arbeit, das ist Seelenarbeit. Er gibt uns einen Auftrag und er sagt, Einheit. Wie der Vater und ich eins sind, so sollt auch ihr eins sein. Und das heißt nicht, wir gehen auf Schmusekurs, komm, wir haben uns immer alle lieb. Und am liebsten, also ich komme ja von der Harmonie, ich bin so ein Harmonietyp, ja, ich kann das nicht so gut haben, wenn so, ne, sei denn ich mach's, dann ist das anderes. Es ist Arbeit. Es geht nämlich bei der Einheit immer wieder darum, zu vergeben und neu anzufangen. Wer hat mir schon vors Bein gepinkelt? Ja und? Vergeben, weitergehen. Weil wenn ich anfangen würde, nachtragend zu werden, dann könnte ich gleich gehen, könnte ich einplacken. Dann wird hier sowieso überhaupt nichts draus werden. Aber ich kann es auch nicht immer. Es fällt mir manchmal schwer. Und manche schleppe ich schon hinterher, um ein paar Jahre, muss ich sagen. Ja. Aber trotzdem, Einheit, darum geht's. Und Jesus gibt uns diesen Auftrag und den Jüngern den Auftrag, seid eins, wie der Vater und auch ich eins sind. Das kostet was. Das braucht Trauerarbeit und das braucht immer wieder neu anfangen, das braucht Vergebung und das braucht wirklich diese Vision, dass wir in 15 und 20 Jahren noch hier sind. Wenn wir das schaffen mit der Einheit, dann schaffen wir das auch mit lebendiger Gemeinde in Zukunft. Wenn nicht, also dann wird nicht viel hier sein in 20 Jahren. Ich habe ganz viele tolle Leute vor mir. Wir schaffen das. Amen.